Überblick, der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung.
Wir, das sind Tina Heidmann, Supervisorin aus Gütersloh, Lehrende an der Uni Bielefeld und
Henning Schnieder, Supervisor aus Bremen und Lehrender an der Hochschule Emden-Leer,
sprechen jeden ersten Mittwoch im Monat mit Personen aus Wissenschaft und Praxis, die Expertise zu Themen zur Verfügung stellen können, welche für Supervision und Beratung relevant sind. Wir verstehen uns als theoretisch informierte Praktizierende und uns ist wichtig, möglichst viele Aspekte zu berücksichtigen, um der Komplexität der Sache gerecht zu werden. Und damit hallo und herzlich willkommen. Hallo Henning.
Hallo Dina.
Henning, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Umfeld beschäftigen sich gerade aktuell sehr viele Personen mit dem Altwerden der eigenen Eltern und dann eben auch mit dem Thema Pflege und Begleitung von würdevollem Altwerden. Und die stoßen dabei auf verschiedene Grenzen im System. Und ich erlebe, dass Menschen häufig Fragen haben zur Finanzierung von Pflege, aber auch von der Vereinbarkeit von Pflege, der eigenen Familie, Beruf und so weiter. Und dann tauchen immer wieder so Fragen auf, ne, wer ist für was zuständig? Und dann gibt es auch solche Zuschreibungen von Care-Arbeit an Frauen, das begegnet mir viel. Ja, also es sind so Fragen oder Probleme, die sich auch mit der Organisation hauptsächlich Pflege beschäftigen. Und gleichzeitig tauchen aber auch öfters mal so in Gesprächen Probleme auf, die mit der Beziehungsdynamik zu tun haben. Also so Rollenumkehr, ne, mit den Eltern, Veränderungen der Beziehungsstrukturen in den Familien oder auch Veränderungen der Persönlichkeit von Personen. Und ja, oft hat es auch so ein bisschen was mit Abschied nehmen zu tun von etwas oder von Bedingungen, auch von Menschen natürlich. Und ja, ich weiß nicht, ist das in deinem Umfeld ähnlich?
Also ich habe gerade drüber nachgedacht. Also meine Eltern und Schwiegereltern werden natürlich auch älter. Und wir haben also eine schwere fortlaufende Erkrankung auch, die aber bisher noch mit keinem Pflegeanteil einhergeht. Und ich habe es gerade an meine Eltern gedacht, die sind noch sehr, 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 sehr fit. So, aber das heißt natürlich nichts, ja. Also ich habe jetzt gerade gemerkt, als du erzählt hast, dass ich mich mit dem Gedanken noch so gar nicht beschäftigt habe. Was würde das bedeuten, wenn ein Elternteil pflegebedürftig werden würde? Ich habe bei Pflege jetzt zuerst an meinen Sohn gedacht, der ist jetzt ja so gerade, ist jetzt 4, der ist so größtenteils raus, aber das waren so meine letzten großen Pflegeerfahrungen. Ich musste gerade sofort daran denken, wenn man dann als Kind was übernimmt bei Eltern, ich musste sofort daran denken, das ist ja eine krasse Einschränkung und Veränderung meiner Lebensstruktur.
Ja, genau. Ja, genau, das ist das auch. Und ich sehe da an vielen Stellen bei den Menschen, die davon betroffen sind, selbst, aber auch deren Angehörigen, auch viel Ratbedarf, ne? Und vieles davon bezieht sich so auf technische Dinge oder ja, die finanzielle Organisation von Pflege. Also, ne, also ich habe noch nie so oft über Treppenlifte gesprochen wie in letzter Zeit. Also solche Dinge. Oder ne, wie man das dann organisiert, wenn man nicht in derselben Stadt wohnt oder so etwas, ne? Aber dann auch diese Dimension der Personen- und Beziehungsgestaltung. Und das vor allem für Personen, so die Pflege auch im häuslichen Umfeld versuchen zu ermöglichen oder da irgendwie dafür sorgen möchten, dass die Eltern lange zu Hause bleiben können. Ich habe mich letztens noch mit einem Nachbarn unterhalten, dessen Mutter ist kürzlich auch verstorben. Und bevor sie verstorben ist, war halt eben klar, na, da muss eben noch einiges geregelt werden, da muss ja Pflege organisiert werden. Und er hatte ihr, als sie noch relativ fit war, versprochen, dass sie niemals fremd untergebracht wird. Ne? Und das war dann klar, der war selbstständig. Das konnte er nicht einhalten und was den das belastet hat und welche Schuldgefühle er hatte, ne? Und was für eine Erleichterung es dann war, als diese Demenz so weit fortgeschritten war, dass sie gar nicht mehr gemerkt hat, dass sie nicht zu Hause ist. Er hat dann eine ganz witzige Geschichte erzählt, hat dann gesagt, sie hörte dann irgendein Geräusch an der Tür in diesem Pflegeheim und dann ist er zur Tür gegangen und hat gesagt, ach, war nur die Post. Und dann sagt sie, ja, kein Ding, leg mal da auf den Tisch, ich kümmere mich später. Und dann hat er verstanden, die weiß es nicht. Also die ist in ihrer alten Routine so drin, die kriegt gar nicht mit jetzt in diesem Moment, dass sie hier in dieser Pflegeeinrichtung ist. Und das hat ihm so ein bisschen dieses Gefühl von, ich habe mein Versprechen nicht gehalten, dann auch genommen. Und da ist mir klar geworden, also das hat echt so viele Aspekte, die auch über die reine tatsächliche Pflege so hinausgehen. Und die Menschen sind da oft ganz schön mit alleine. Und ich frage mich, wie ist es dann, wenn Menschen dann sozusagen nach Hause kommen, also die professionell die Pflege übernehmen? Und ich sehe da auch einen Bedarf, da Beratung zu einem Rolleneinteil zu machen und das zu professionalisieren, vor allem, weil es eben dann nicht nur um dieses Technische oder Handwerkliche oder wie auch immer geht, also um dieses Handhaben, ne? Sondern auch um diese anderen Dinge. Und da, glaube ich, braucht es auch viel, ja, Reflexion, ne? Von dem, was da auf diesen anderen Dimensionen, in diesen anderen Dimensionen noch geschieht.
Ja, da kann eine ganz neue, ist ja möglicherweise eine ganz neue Rolle. Also sowohl das handwerkliche Lernen, die Beziehungsdynamik verändert sich vollkommen und geht ja auch mit großen Machtverschiebungen einher.
Ganz genau, ja. Darüber sprechen wir heute. Wir sprechen also über Pflegeberatung und haben uns eine Expertin dazu eingeladen, die Professorin für Pflegepädagogik mit dem Schwerpunkt Beratung ist an der Katholischen Hochschule in Köln. Vorher war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bielefeld und hat da Umsetzungsforschung gemacht im Modellprojekt Familiale Pflege, hat da auch promoviert und zwar mit dem Schwerpunkt Beratung. Die Dissertation heißt Beratung bei Pflegebedürftigkeit, Perspektiven für die klinische Sozialarbeit und Pflegeberatung im gesellschaftlichen Modernisierungsprozess. Sie hat Bildungsarbeit gemacht, war auch kommissarische Leitung zwischendurch in einem Bildungsinstitut, Dozentin für Erwachsenenbildung, hat Pflege- und Sozialberatung in Krankenhäusern gemacht, hat eine Weiterbildung gemacht zur Pflegeberatung davor, irgendwann mal davor auch einen Diplomstudiengang Pflegewissenschaft. Dann war sie ursprünglich Krankenschwester, hat 20 Jahre auch als Krankenschwester gearbeitet, war in Bereichsleitung tätig, hat viele, viele Projekte gemacht, ist in Expertenrunden involviert, die sich mit Qualitätsentwicklung, Professionalisierung von Pflege und Beratung beschäftigen. Sie ist Mitherausgeberin der Online-Fachzeitschrift Forum Supervision. Und da ist sie deshalb, weil sie auch den Master Supervision mit uns zusammen in einem Jahrgang studiert hat. Und daher kennen wir sie auch. Und was soll ich noch mehr sagen? Herzlich willkommen, Professor Dr. Dorothee Lebeder.
Ja, danke schön.
Ich freue mich sehr, dass wir über dieses Thema sprechen können. Doro, wir haben ja gerade schon eingeführt, mit irgendwie diesen Aspekten, die uns als Laien so auffallen, ne? Was ist das, also Pflege, woher kennen wir das und wie passiert das im häuslichen Umfeld? Was ist dir so durch den Kopf gegangen?
Ich habe tatsächlich gedacht, ach guck, ihr macht gleich den ganzen Fächer auf, also was da so alles an einzelnen Themenbereichen genannt wurde. Dahinter öffnen sich dann nochmal so Universen, mit denen man sich auch beschäftigen kann. Ich habe überlegt, wo steige ich denn jetzt gleich ein? Wo setze ich an? Und mein erster Gedanke war, noch einmal zu sagen, dass wenn man Pflegebedürftigkeit irgendwie in den Raum stellt, dann taucht schnell Alter auf und dann tauchen auch alte Eltern auf. Und Henning hat richtig darauf hingewiesen, Pflegebedürftigkeit gibt es eben nicht nur im Alter, sondern tritt auch bei Menschen, die jünger sind als 60 oder auch bei Kindern auf und ist dort ein Thema und ist tatsächlich auch für Kinder ein Thema. Also auch für nicht nur Kinder im Verwandtschaftsverhältnis, sondern in der Phase der Kindheit kann das eben auch auftreten. Also diese Themen sind auch enthalten und sind für die Beratung Bereiche, in denen ja noch geforscht werden muss, damit wir besser dazu beraten können, ja. Aber es gibt durchaus Menschen aus der Pflegewissenschaft und aus der sozialen Arbeit, die sich damit beschäftigen. Das war so mein erster Gedanke. Ich dachte, ah, Pflegebedürftigkeit, dann denke ich, oh, habe ich mich nicht mit beschäftigt. Ist sowas, ist bei mir, tritt eher in der Ferne auf oder kommt näher, weil es werden ja auch mehr, die davon betroffen sind in der Gesellschaft. Und irgendwie kommt dann so eine Schwere auf. Also irgendwie kommt dann so ein das Thema auf, das wir am schnellsten anfangen zu diskutieren, nämlich dieses der Belastung.
So. Ja, das stimmt. Das ist auch so. Ja. Ja. Belastung und Veränderung und was das bedeutet.
Genau. Und das ist ein sehr führender, ja, sagen wir, Diskurs rund um Pflegebedürftigkeit. Das ist sehr belastend. Und dann sind die Antworten, die darauf gesucht werden, ganz oft Entlastung. Und das ist auch das, was ihr in dem Gespräch mit schnell angeführt habt. Was gibt es für Hilfsmittel? Treppenlift, ne? Wie kommt man entlasteter die Treppe rauf? Ne? Oder wenn ich weit weg wohne von meinen Eltern, wie kann ich dann irgendwie, wie entlaste ich vielleicht auch meine Not, weit weg zu sein? Ja, also irgendwie ganz viel Themen, die Antworten, die man darauf sucht, eben in der Beratung, beschäftigen sich mit dem Thema Belastung und Entlastung. Und was ihr schönerweise mit eingeführt habt jetzt für unser Gespräch ist, dass da aber noch ganz andere Themen dahinter stecken, nämlich nicht nur die Situation zu erleichtern, sondern die Situation vielleicht auch zu verstehen und sich auf Veränderungen einzulassen und das vielleicht auch nicht nur als Entlastung oder Belastung zu verstehen.
Würdest du denn sagen, also ich würde dir zustimmen, ja, es nimmt natürlich sehr viel Raum ein und es gibt vielleicht auch noch andere Aspekte, die dann zu berücksichtigen sind, außer nur diese Belastung. Aber würdest du sagen, es ist keine Belastung oder man könnte es anders sehen? Also ich empfinde es schon als etwas, was auch belastet, weil es eben ein Einschnitt in Leben ist und da hast du recht, nicht nur für Menschen, die alt werden, es können ja auch Menschen schwer krank werden, also in jeder Lebensphase und dann Pflegebedarf haben. Und weil es eben mit so viel Veränderung der Familiendynamik, des Lebens, des Kümmerns und so, ja, beinhaltet, würde ich schon sagen, dass es auch was Belastendes hat. Ich würde es gar nicht so negativ konnotieren. Aber man muss ja irgendwie einen Umgang dann finden mit dieser neuen Situation.
Ja, genau. Also also das ist nicht wegzureden, dass das etwas ist, was einen bedrückt, was nicht unbedingt eine Zeit ist, auf die man sich freut und dass da sehr viele Herausforderungen und Belastungen und oft auch Überlastungen drin stecken. Das ist überhaupt keine, also gar nicht wegzureden. Aber es ist eben das, was einem als erstes einfällt. Und wenn man so andere Überlegungen daneben stellt, welche Diskurse kann man denn dann noch führen, dann wäre zum Beispiel in diesem Modellprojekt, das du angesprochen hättest, in dem ich in der Uni Bielefeld gearbeitet habe, haben wir eben gesagt, dass es auch Pflegebedürftigkeit eben auch eine Entwicklungsaufgabe ist. Und wenn man den Diskurs daneben stellen würde, also den oder sich mehr damit beschäftigt, was bedeutet eigentlich was bedeuten die unterschiedlichen Entwicklungsphasen im Lebensverlauf, dann ist Pflegebedürftigkeit etwas, was einem begegnen kann, häufig eben in einer bestimmten Familienphase, manchmal aber eben auch, also in der späten Familie, manchmal passiert es aber auch schon davor. Und wenn man in diese Überlegungen hineingeht, was stecken denn da für Entwicklungsaufgaben drin und welche Pole, wie das eben so ist bei Entwicklungsaufgaben, da gibt es ja dann immer diese Pole. Bei Pflegebedürftigkeit könnte man dann eben sagen, auf der einen Seite steht dieser Pol, dass man sich wünscht, dass alles so ist wie früher. Ja, meine Eltern sollen so sein, wie sie früher für mich waren. Also in einem Zustand, in dem ich auch zufrieden damit war. Oder mein Leben soll sich so organisieren, wie ich es bisher organisiert habe und die Veränderung soll da nicht einbrechen. Also es soll eigentlich, möchte ich zu einem Zustand zurück, der vor diesem Ereignis der Pflegebedürftigkeit oder vor diesem Entlastungsempfinden war. Das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite ist es aber auch die Bereitschaft zur Veränderung und ein neues Leben zu gestalten, also eine neue Phase zu gestalten. Und das ist eben dann die Entwicklungsaufgabe. Also dieses nicht, es soll alles werden wie früher, sondern es ist etwas Neues da und das müssen wir gemeinsam gestalten. Und dann gehören sicherlich die Entlastung und die Lösung aus diesem Diskurs mit da rein. Aber das Verstehen dieser Gesamtsituation, eine Aufgabe als solche zu verstehen und dann eben auch Bildung anzufragen, zum Beispiel, das ist ja die Antwort der Pädagogen, das ist das, was relevant ist für die Pflegeberatung, wenn ich Beratung eben auch verstehe als ein Bildungsangebot. So, oder dass in Beratung immer auch ein Stück Bildung steckt und Verstehen steckt.
Das ist genau, das ist ja der Kern der pädagogischen Beratung. Jetzt sprichst du über die beiden Pole bewahren und verändern. Das ist ja auch etwas, was in anderen Entwicklungsaufgaben eine Rolle spielt. Also bei Entwicklungsaufgaben sprichst du dann auch über Erikson oder wie verstehst du Entwicklungsaufgaben?
Genau, jetzt nicke ich wieder. Am
Ja.
Anfang hast du gesagt, ja, genau, Erikson, das ist ein Modell der Entwicklungsaufgaben, das eben auch von diesen Stufen und Polen spricht und dass im Lebensverlauf bestimmte Entwicklungsaufgaben sich einem stellen. Und wenn man die bewältigt, dann ist das Leben eigentlich auch ein vollständigeres. Also eines, das mir mehr Optionen, mehr Wahrnehmung oder persönliche Entwicklung, nicht nur dem anderen, den ich jetzt im Bereich der Pflegebedürftigkeit das Leben erleichtere, sondern für mich ist es auch ein ein vollständigeres trägt zur Entwicklung meiner Identität und eben auch der meiner Familie bei.
Jetzt hast du ja ganz elegant in ganz wenigen Sätzen die pädagogische Beratung mit der Pflege verknüpft. Ne? Du hast jetzt gerade argumentiert. Eigentlich ist es beides miteinander verbunden, weil es geht eben nicht nur um das reine körperliche Pflegen, sondern es geht auch um Bildung, es geht um Entwicklung, es geht um mehrere Aufgaben, die damit zusammenhängen innerhalb von Familiensystemen. Würdest du wirklich argumentieren, Beratung ist oder muss sein ein neues Handlungsfeld in der Pflege?
Ein neues Handlungsfeld, also ich fange mal anders an. Also das Pflegende, egal, also in der Geschichte der Gesundheitsberatung, sagen wir jetzt mal so, ist es eigentlich schon immer so gewesen, dass man nicht nur still handelt, also sondern dass Pflege an sich die Zuwendung zu jemandem, der einen Hilfebedarf hat, einen Sorgebedarf hat, dass der begleitet wird durch ein zugewandtes Gespräch im besten Falle. Und dann eben außer dem Gespräch auch ein Miteinander interagieren, also in eine Interaktion gehen, in der Pflege ja im Besonderen auch also diese Interaktionen zwischen Körpern passieren oder gestaltet werden, durchgeführt werden, umgesetzt werden, dass in diesen Handlungen und in diesem Gespräch auch ein Ratgeben drinsteckt. Also so, und damit meine ich definitiv nicht nur das gesprochene Wort, sondern eben auch die Interaktion, dass da auch ein Ratgeben drinsteckt, das, glaube ich, kann man ganz weit zurückverfolgen, ist der Sache immanent. Also dass man zur Gesundheit in gewisser Weise auch kommuniziert. Und auch berät, das steckte mit drin. Dass es dann wirklich eine Beratung wurde, das hat sich entwickelt. Also, dass es ein Feld der Pflegeberatung gibt, das hat sich entwickelt. Dazu kann ich ganz viel erzählen. Das ist vielleicht dann doch zu kurz, obwohl wir uns hier Zeit genommen haben. Ein bisschen was kann ich vielleicht gleich dazu erzählen. Aber dass es etwas ist, was sich mit der verändernden Gesellschaft diese Pflegeberatung sich dann eben auch verändern muss, das sehe ich schon. Und wenn wir uns jetzt auf Beratung und Pflegebedürftigkeit, also nicht die Gesundheitsberatung im Allgemeinen oder Beratung zur Gesundheit im Allgemeinen im Gesundheitswesen, sondern einfach tatsächlich auch auf Pflegebedürftigkeit fokussiert, da glaube ich, muss sich tatsächlich auch noch ein bisschen was ändern, verändern. Und auch auf unterschiedlichen Ebenen, also auf der Sozialgesetzgebung, in der Bildung, aber auch im praktischen Handeln.
Und was müsste sich denn verändern? Was meinst du?
Ja, genau. Und wir haben gerade, als du von dieser eleganten Überleitung gesprochen hast, dann ist das, worauf ich heute gerne auch mitverweisen will, ist, dass die Verbindung der sozialpädagogischen Beratung und der Pflegeberatung für die Beratung bei Pflegebedürftigkeit relevant ist, wichtig ist, gut
Also der
ist.
sozialpädagogischen Beratung, ich glaube, da sind wir uns einig, ist der Hilfeauftrag eingeschrieben, ne? Also die sozialpädagogische Beratung dreht sich immer um das Lösen von Problemen, von Alltagsproblemen und da ist Hilfe quasi sozusagen zentral. Und jetzt hast du eben den Hilfebegriff ja auch schon verwendet im Kontext von Pflege und du hast aber gleichzeitig auch noch Bildung stark gemacht. Und das ist ja die Unterscheidung vielleicht auch zwischen sozialpädagogischer Beratung und pädagogischer Beratung. Wenn man da eine Linie konstruieren möchte, dass der eine Teil wirklich deutlich stärker auch mit Bildung assoziiert ist und der andere viel, viel stärker mit Hilfeleistung.
Also ja, sowohl die soziale Arbeit, sind ja auch so Schwesterprofessionen, soziale Arbeit und die Pflegeberufe, das ist durchaus ein professioneller Hilfeberuf, sowohl in der Pflegearbeit als auch in der sozialen Arbeit. Aber die Hilfemotive, auf die man antwortet oder seine Prozesse organisiert oder sie eben auch versteht, die auseinanderzuhalten, die zu definieren, das ist nicht einfach. Da gibt es Hilfelagen, da liegt die Pflege und die soziale Arbeit übereinander. Also da teilen sie sich auch Sozialgesetzbücher oder da teilen sie sich auch Hilfemotive. Und es gibt Unterschiede in der Pflege und in der sozialen Arbeit. Sowohl die Pflege als auch die soziale Arbeit kommt ja aus denselben Wurzeln eigentlich und hat sich so ein bisschen auseinander in Konjunkturen immer mal zusammen und dann immer mal wieder auseinander bewegt, was ihre Grundlagen und auch ihre jeweiligen Bezugsdisziplinen oder Fachdisziplinen sind. Und in der Beratung, das, was ich glaube, was ergänzt werden müsste zu der aktuellen Pflegeberatung, sind tatsächlich die Zugriffe auf auch sozialtheoretisches Wissen oder auch das Wissen zu Familien und Familiendynamiken und mehr Inhalte, um Fälle zu verstehen. Also wenn Pflegeberaterinnen in die Lage kommen, dass sie Familien mit vorhandener Pflegebedürftigkeit beraten, dann beraten sie ja nicht nur die Handlungen und nicht nur die Hilfsmittel und nicht nur das Sozialgesetzbuch. Das ist alles total wichtig und echt nicht zu vernachlässigen. Da brauchen wir auch ganz viel von. Sondern sie beraten ja auch Familien in ihrer zukünftigen Gestaltung. Das ist ja die Idee von Beratung, dass man die Zukunft, dass die veränderlich und gestaltbar ist. Und da mehr Bezüge nehmen zu können und sagen zu können, ich bette mein pflegefachliches Wissen da hinein. Also, und ich verstehe das, was in den Familien passiert. Ich verstehe, vor welcher Entwicklungsaufgabe die einzelnen Mitglieder stehen. Ich verstehe das und bedenke das in meiner Planung. Ich kann das beobachten. Ich verstehe vielleicht auch Armutszusammenhänge, auch wenn ich jetzt die Armut nicht berate, aber ich verstehe, welchen Einfluss das hat für die Gestaltung meiner Pflegearrangements. Ich verstehe, was die Sucht in dieser Familie verursacht hat. Ich berate nicht die Sucht, aber ich verstehe, was passiert, damit ich die weiteren Arrangements beraten kann. Sowas zum Beispiel.
Ich habe mal, also mir fällt dazu ein Beispiel ein, das ganz lange her ist, wo ich überhaupt gar nichts verstanden habe. Ich habe während meines Studiums in der sozialen Arbeit bei einer Lebenshilfeeinrichtung gearbeitet und ich war eingeteilt im familienentlastenden Dienst und musste unter anderem Pflegeaufgaben übernehmen. Und ich hatte die Aufgabe, in eine Familie zu gehen, eine Mutter mit einem Sohn, der inzwischen 14, 15 war, und der hatte eine massive körperliche und geistige Beeinträchtigung aufgrund eines Impfschadens. Pflegestufe 3, glaube ich, ist, glaube ich, die höchste, ne?
Ja,
So,
jetzt
oder?
ist es Pflegegrade.
Pflege gerade, ja.
Pflegestufen gab es 4 oder 5. Jetzt gibt es Pflegegrade, 4 Pflegegrade.
Okay, und ich bin in dieser Familie, ich habe dort geklingelt und das Erste, was mir passierte, ist, dass die Mutter mich in den Arm nahm. Mich sofort duzte und sagte, jetzt komm erst mal rein. Und sie hat mir dann in dieser ersten Pflegestunde erstmal ihre ganze und auch tatsächliche Leidensgeschichte erzählt. Sie war alleinerziehend, der Mann hat sich nicht gekümmert. Und so ging das dann weiter. Also im Prinzip, ich war immer so 3 Stunden da, davon bin ich 1 Stunde mit dem Sohn spazieren gegangen. Hab ihr dabei zugeguckt, wie sie ihn gepflegt hat, dann Windel wechseln und essen. Und die anderen 2 Stunden war ich dafür da, mit ihr in der Küche zu stehen oder im Wohnzimmer zu sitzen. Und sie hat sich sozusagen mich als seelischen Mülleimer benutzt, so würde ich jetzt sozusagen sagen. Ja, und ich habe nichts verstanden, bin immer total fertig raus und bin dabei aber auch überhaupt nicht beraten worden. Ich habe dann irgendwann gesagt, weil ich nicht mehr konnte, habe ich gesagt, ich will den Fall abgeben. Und die Leitung hat gesagt, okay. So, was würdest du denn sagen jetzt, also was hätte ich auch vor allem, also mit, was hätte ich gebraucht, um das professionell zu verstehen dort und das professionell begleiten zu können?
Du hast es ja eigentlich schon gesagt, du bist kein bisschen beraten worden. Das heißt, es wäre wahrscheinlich sinnvoll gewesen. Wir sind ja hier in einem Podcast für Supervision, wenn man den Fall mal vorstellt und reflektieren kann, was passiert denn da? Allein diese Anfangsszene, das ist ja eher sehr ungewöhnlich, ne? Da steht jemand Fremdes vor der Türe und ich nehme den erstmal in den Arm. Das ist ungewöhnlich. Und alleine da kann man ja lange drüber reden und reflektieren, wie kommt es eigentlich zu so einer Situation. War sie alleinerziehend, hast du gesagt?
Ja.
Ja, also sie ist alleinerziehend, da steht ein Mann vor der Tür, ein großer Mann steht vor der Tür und ich nehme den in den Arm. Da kann man guten Supervision zu halten. Was ist das denn eigentlich?
Ja.
Also das im Hintergrund, wenn man jetzt ganz allgemein guckt, ist es natürlich so, alleinerziehende Frauen mit pflegebedürftigen Kindern mit einer Behinderung, die sind wahrscheinlich schon oft einsam. So, also dass da eine Einsamkeit dahinter steht, die jeden, der mit in die Familie hineinkommt, sehr willkommen heißt erstmal. Das glaube ich, kann man da schon erstmal annehmen. Aber Häufig ist eben auch so, Pflegebedürftige, dass Kinder Projekte sind für Familien. Das wisst ihr aus der sozialen Arbeit ja auch, dass gerade jetzt die Anforderung an junge Familien oder zunehmend die Anforderung an junge Familien ist, dass die Kinder gut gelingen. Und in einer Gesellschaft, die sich über Leistung eben ganz viel definiert und versteht und über Geschwindigkeit, da ist eine Mutter, die ein Kind mit einer Behinderung alleine zu Hause hat, keine Frau, die man bewundert und der viel Anerkennung entgegengebracht wird, eher Mitleid. So.
Ja.
Und da muss man als Mutter natürlich irgendwie mit umgehen und vielleicht wäre es hilfreich, hätte es hilfreich sein können, wenn sie ihre Situation mit dir verstehen lernen kann und nicht nur zeigen kann, sondern es verstehen kann. Und dafür hättest du Hilfe gebraucht und sie Hilfe gebracht und dann gibt es vielleicht neue Möglichkeiten, Optionen, das Leben neu zu gestalten mit einem Kind mit Behinderung, ihr Leben zu gestalten, aber vielleicht auch die Beziehung zu dem Kind, zu dem Jugendlichen zu gestalten. Und da komme ich jetzt nochmal zur Pflegeberatung. Also eine besondere Fähigkeit, die die Profession der Pflegenden für sich in Anspruch nimmt, ist ja, mit Körpern interagieren zu können von Menschen und darüber Beziehungen zu finden, zu suchen, zu finden und zu entwickeln, die andere Professionen eben nicht so leicht finden können. Weil wir eben auch über die Dissertation gesprochen haben, fiel mir bei deiner Erzählung eine Fallgeschichte ein, die ich auch in die Dissertation mit aufgenommen hatte. Da war eine Familie mit mehreren Kindern und ein Kind war schwerst pflegebedürftig und wäre mehrfach behindert, dauerhaft bettlägerig, teilweise an der Beatmung. Und deswegen hatte die Familie 24-Stunden-Pflegende. Also die teilweise waren die nicht nur 3 Stunden, sondern eben 6 Stunden oder auch die ganze Nacht da, also 6 Stunden im Wechsel und dann auch die ganze Nacht da. Und damit hatten diese Pflegefachleute, also auch Kinderpflegefachleute, die in diese Familie gekommen sind, sind sie Teil der Familie geworden, also in unterschiedlichster Weise. Manche haben quasi am Tisch mit gegessen und andere hatten ihr Zimmerchen im Kinderzimmer. Und immer sind mit diesen pflegenden Konflikte passiert. Also es gab zum Beispiel auch einen Konflikt, dass eine der 24-Stunden-Pflegefachleute selber in eine Krise gekommen ist, in eine Beziehungskrise und dann hat die ganze Familie ihr geholfen und schließlich ist sie aber dann nicht mehr wieder in diese Familie gekommen, was zu einem großen Konflikt in der Familie. Wer ist jetzt schuldig daran, dass dieses neue Familienmitglied nicht mitkommt? Also all diese Dynamiken sind immer mit dem eigentlichen Auftrag, die Familie zu entlasten, mitgelaufen. Und dann kam ein Pflegeberater in diese Familie, die ständig die Pflegedienste gewechselt hat und immer unzufrieden war und unglücklich war. Und dann kam ein Pflegeberater im Auftrag der Versicherung mal zu schauen, was denn da los ist. Vielleicht stimmt das Pflegearrangement nicht mehr. Vielleicht war die Überlegung der Sozialversicherung, der Pflegeversicherung, vielleicht kann das Kind gar nicht in der Familie bleiben. Vielleicht ist es nicht so, dass die Pflegenden verschlissen werden, sondern vielleicht ist das Setting nicht das Angemessene. Und mit diesem Auftrag kam der Pflegeberater dann in die Familie, das zu prüfen. Also ist die Pflege eigentlich gesichert? Und kam in das Gespräch und natürlich wusste die Familie, worum es in diesem Gespräch geht. Und dieser Pflegeberater wurde natürlich nicht an der Tür umarmt, kannst du dir vorstellen, sondern ist mit großer Vorsicht aufgenommen worden in das Gespräch. Und auch da wurde die ganze Familiengeschichte erzählt. Das gehört ja immer dazu, ja, immer die ganze Familiengeschichte zu erzählen. Und dieser Pflegeberater hatte war nicht nur in der Pflegeberatung gut ausgebildet, sondern der hatte auch mehrere Zusatzausbildungen zur basalen Stimulation und hat dann im Gespräch gesagt, ich würde so gern mal zu dem Kind gehen. Können wir vielleicht gemeinsam mal so eine Pflegehandlung durchführen? Darf ich mal unter die Decke greifen? Darf ich mal ihr Kind anfassen? Ne? Die Mutter ist mitgegangen und er hat das in einer solchen Kunst und Zugewandtheit und Erklärung durchgeführt, dass die Mutter gesagt hat, ich glaube, ich kann tatsächlich von Ihnen noch ein bisschen was lernen. Wollen Sie nicht vielleicht wiederkommen? Also nicht als Pflegehilfe hier, sondern darüber hat sich eben eine Beratungsbeziehung ergeben und auch das Pflegearrangement ist verändert worden, ohne dass das Kind dauerhaft aus der Familie genommen wurde. Aber tatsächlich ist es dem Beratenden auch gelungen, mehr Blick auf die anderen Kinder gerichtet wurde und deren Bedürfnisse und so. War also ein langer Prozess, ein nicht einfacher Prozess, aber den Zugang hat er darüber bekommen, dass Berührung ihm gelungen ist. Also auch diese körperliche Berührung und die Mutter gesehen hat, du verstehst nicht nur was von der Sache, nicht nur sozialrechtlich und nicht nur Pflegehandlung, sondern du kannst, glaube ich, auch verstehen, wie ich mich fühle, wenn ich das Kind wende. Das war irgendwie so eine Gemeinsamkeit, auf der die dann ihre Beziehung und auch den Beratungsprozess aufbauen konnten. Henning, mir ist der Fall deswegen eingefallen, weil ich dachte, wäre neben dir eine Pflegefachperson gewesen, wäre der Prozess ein anderer mit dem Kind ein anderer gewesen. Ich glaube, dass die Hilfe in der Küche und sowas ist total wichtig, aber dass dieser Moment einfach ausgespart bleiben musste in eurer Beratungsbeziehung. Und da glaube ich, dass
Ja, das war ja sozusagen das Schockierende auch bei dem Träger. Das wurde einmal kurz gezeigt und dann sollte man das selber machen. Und ich war gerade dabei bei diesem körperlichen Doro, was so wichtig ist, ne? Und ich hatte natürlich vorher da keine Berührung mit und ich hatte dauernd total Ekelgefühle und hatte Angst davor, auch manchmal muss ich da wieder hin, hoffentlich macht er in der Zeit nicht in die Hose und so weiter. Ja, weil ich keine Erfahrung hatte und Ekel. Und dann fällt es ja total schwer. Also erstmal gehe ich davon aus, dass die pflegende Person meinen Ekel irgendwie spürt. So, ja, und da dann aber irgendwie in Beziehung zu gehen, ja. Und das war für mich hochbelastend, hochkomplex und offensichtlich hat aber auch der Träger das nicht verstanden, weil das da überall so gemacht wurde.
aber dann ist es ja noch wichtiger, also das sind vulnerable Menschen, ne? Die zu Pflegenden sowieso, aber auch diejenigen, die das durchführen. Und wie kommt jemand in so einer Lebensphase mit der Grundbildung, mit der Ausbildung wie du, ne, so wenig ausgestattet? Das ist ja für niemanden in dem Setting gut gelungen. Also, und auch nicht gut begleitet, nicht gut vorbereitet gewesen. Also, ja, da sind hilfebedürftige Menschen und dann kommt jemand, der weiß noch nicht, wie es geht. Also, das finde ich schon echt krass. Das finde ich richtig heftig. Und deswegen nochmal wirklich die Frage, wie kommen diese Menschen, die das beraten und die das tun sollen, in die Familien?
Also es gibt unterschiedliche Sozialgesetzbücher, die in Familien hineinführen, in Beratungssituationen hineinführen. Und für Pflegebedürftigkeit steht vor allem auch das Sozialgesetzbuch 11, also die Pflegeversicherung, dafür oder bietet die Möglichkeiten. Und da gibt es unterschiedliche Paragraphen. Und das ist übrigens auch historisch ganz interessant, wie sich das entwickelt hat. Am Anfang war das so, ich muss ein bisschen ausholen, aber am Anfang war es eben so, 1995 hat man das erste Mal ins Sozialgesetzbuch reingeschrieben, dass die Berufsgruppe der Pflegenden berät, Pflegeberatung taucht da auf, das allererste Mal. Und das wurde aber beschrieben mit einem Pflegeeinsatz, also verpflichtend dafür, dass jemand Leistungen, also Pflegebedürftigkeit ist sozusagen der ganzen Gesellschaft, also ist ein Thema für die ganze, ist nicht mehr nur Privatsache gewesen, sondern über dieses Sozialgesetzbuch wurde es dann überantwortet an die ganze Gesellschaft. Wir tragen das alle. Wenn jemand Pflegebedürftigkeit ist, das ist ähnlich wie bei Unfall oder bei Krankheit oder sonst was. Alle sind jetzt dafür zuständig. Wenn es also Leistungen dafür gibt, über eine Sozialversicherung, dann braucht man den Zugang zu diesen Leistungen. Der muss erklärt werden. Man hat Rechte, aber man hat eben auch Pflichten. Und im Rahmen dieser Feststellung von Pflegebedürftigkeit kommt man das erste Mal in die Familien. Also es muss erstmal ein Zugang dazu, dass man Pflegebedürftigkeit feststellt, gibt es ein Begutachtungsverfahren. Das ist seit 1995 natürlich auch immer wieder strittig, wie es verläuft, ob es gut verläuft. Und damals war es noch so, dass es eben nicht die Pflegenden waren, die die Kriterien bestimmt haben für Pflegebedürftigkeit. Hat sich 2017 nochmal geändert. Aber das ist der erste Zugang zur Familie, die Begutachtung. Kommt also ein Gutachten und stellt die Situation, die Pflegebedürftigkeit der Familie fest und auch wie viel Zugang man zu den Leistungen der Pflegeversicherung hat. Erster Zugang zur Familie und heute würde man sagen, das ist auch die erste Beratungspflicht. Also dass auch dort, damals noch nicht, aber heute, dass auch dort die Mitarbeiter der medizinischen Dienste, das sind dann Ärzte oder Pflegende, im Wesentlichen aber Pflegende, am Anfang mehr Ärzte, jetzt sind es mehr Pflegende, die dann schon beraten zur Rehabilitation oder welche Hilfen man zur Pflege in Anspruch nehmen kann. Aber das ist keine sozialpädagogische Beratung, sondern das ist eben eine sozialrechtliche Beratung. Und ja, und dann aber auch nur hin, also sehr beschränkt, zeitbeschränkt und vom Auftrag her beschränkt. Und dann steht in der Pflegeversicherung eben auch, dass es unterschiedliche Beratungsparagraphen gibt, die sich entwickelt haben. Und der erste war eben der Beratungsbesuch. Das heißt also, früher war es ein Pflegeeinsatz, den die Pflegebedürftigen sogar noch bezahlen mussten. Also, oder die Angehörigen und die Pflegebedürftigen bezahlen mussten, dass also jemand vom Pflegefach kommt in die Häuslichkeit hinein und regelmäßig die Pflegesituation einschätzt und berät. Da kommen Pflegende und beraten die Situation. Der wird je nach Grad von der Pflegebedürftigkeit einberufen. Dann wird die Situation eingeschätzt. Ein Qualitätsbesuch heißt es heute häufig. Verstanden wird es oft als Kontrollbesuch. Der ist dann auch sanktionsbewehrt. Also kann diese Situation aufrechterhalten werden oder nicht? Das war ähnlich wie dieser Pflegeberater, der kam und die Situation einschätzen sollte aufgrund der Qualität. Und dann gibt es eben daneben auch schon von Anfang an in der Pflegeversicherung mit eingegossen, dass Pflegende kommen und eine Situation schulen oder ich würde jetzt eben auch sagen Bildung anbieten. Das sind Zugänge zu den Familien und die kann man als Leistung zusätzlich abrufen. Während der eine ein Pflichtbesuch ist, also es kommen Pflegende, die müssen deine Situation kontrollieren, die Qualität einschätzen, dir Möglichkeiten der Entlastung anbieten, das sind Wissende. Und dann gibt es noch einen weiteren Einsatz, der ab 2009 dazu kam, dass Pflegefachleute oder Sozialversicherungsfachleute oder auch soziale Arbeit kommt und so eine Fallberatung macht. Also die kennt die soziale Arbeit ja. Das sind Einsätze, die auch vor Ort durchgeführt werden können oder eben woanders durchgeführt werden können. Also es gibt verschiedene Paragraphen, die irgendwie Beratung fassen. Was interessant dabei ist, ist eben, dass 1995 das erste Mal die Pflegenden das ins Gesetz geschrieben bekommen haben, zu beraten. Aber in der Bildung, in der Pflegeausbildung war das in der Weise nicht enthalten. Das heißt, man ist irgendwie einschließlich der Pflegenden am Anfang davon ausgegangen, ja, das machen wir ja schon immer. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass Kommunikation, Interaktion, Rat geben, das ist so etwas, was man in die Pflege, in diese Kontexte von Pflege mitdenkt. Also die passiert sozusagen mit. Und mit diesem Bild sind Pflegende, der Beruf der Pflegenden eigentlich auch lange im Allgemeinen rumgelaufen. Das machen wir ja schon immer. Deswegen können wir auch diese Pflegeeinsätze durchführen. Und das muss man sagen, hat sich heute geändert und muss sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr ändern. Aber dass man da tatsächlich auch eine Ausbildung für braucht, dass das nicht nur, wenn man ein guter Mensch ist und Hilfe leistet und im Pflege Handlungen sehr gut ist oder auch im klinischen Kontext gut ist, das bedeutet nicht, dass man in Familien das begreift, was dort passiert und die Pflegesettings sicher aufstellen kann. Da braucht man mehr, da braucht man eine spezifische Ausbildung für.
Das ist total spannend, weil ähnliche Entwicklungen nur eben zu einem früheren Zeitpunkt hat es ja in der sozialen Arbeit auch gegeben. Also diese Beratungsanteile waren ja auch ursprünglich nicht als solche ausgebildet oder professionalisiert oder so, sondern die sind halt so mitgelaufen, man hat das halt irgendwie so gemacht, aber der Kernauftrag war eben Hilfe, ne? Da gab es sehr viele erziehende Anteile, Hilfe, Kontrolle hast du eben ja auch gegenübergestellt in der Pflege, auch das sind Themen der sozialen Arbeit. Also ich sehe an vielen Stellen so Berührungspunkte, das hattest du ja auch schon eingeleitet, ne? Es war mal zusammen, dann Konjunkturen gab es, dann ging es weiter auseinander. Also das finde ich total interessant aus der Perspektive der sozialen Arbeit jetzt auch nochmal zu hören, wie da die Gemeinsamkeiten sind oder wie auch vielleicht ähnliche Entwicklungsverläufe sind. Und deshalb vielleicht wirklich auch nochmal zu dem Punkt, und wo ist jetzt, also wo setzt jetzt Supervision an? Also gibt es das? Ist es da auch schon institutionalisiert? Hier diese zweite Ebene der Beratung für die professionellen Also wenn es so um Beziehungsberatungen geht, um Fallverstehen geht und diese Dinge, wie wird das diskutiert oder wie ist es in der Praxis, wie wird es gehandhabt? Gibt es Supervision in der Pflegeberatung?
Also ich habe tatsächlich Supervision das erste Mal noch in den 90er Jahren tatsächlich in einem Pflegekollektiv kennengelernt. Also das war allerdings ein Kollektiv, in dem auch soziale Arbeit beschäftigt war und wir haben ambulante Pflege versucht neu zu denken und da gab es auch Supervision. Es war tatsächlich meine erste Begegnung mit Supervision Anfang der 90er, genau. Aber es ist nichts, was wirklich weit verbreitet ist. Das sind, wo es routinemäßig verankert ist, ist in den psychiatrischen Einrichtungen, also sowohl in der stationären, akuten stationären Einrichtungen, aber auch in den ambulanten gibt es das. In den somatischen Krankenhäusern ist es selten. Und in den ambulanten Pflegeeinrichtungen oder in den stationären Altenpflegeeinrichtungen, da hängt es so ein bisschen von den Leitungen ab, aus welcher Profession die kommen und welche Erfahrungen die mit Supervision gemacht haben. Ich war aber vor ein paar Wochen auf einer Tagung des Berufsverbandes für Pflegeberufe für Pflegeberaterinnen. Und ich habe mich sehr gefreut, als zwischendurch eine Pflegeberaterin aufgestanden hat und gesagt hat, wir brauchen mehr Supervision. Das habe ich auf einer solchen Tagung bisher in der Deutlichkeit noch nicht gehört. Also wir finden es in der Literatur ganz oft, dass eben die Reflexion und Fallbesprechungen sehr wichtig sind. Aber dass es so eine feste Institution in den Organisationen ist, das ist nicht der Fall.
Wo würdest du sagen, müsste man ansetzen, wenn man das da institutionalisieren wollte? Also wir sind ja jetzt alle Supervisoren. Ne, ich gehe davon aus, dass wir uns da einig sind, dass wir das einfach für unabdingbar halten, auch seine eigenen Fälle und sein eigenes Herangehen an Fälle zu reflektieren. Und wie müsste man jetzt gucken, wo kann man es unterbringen? Für die soziale Arbeit hat es sich ja irgendwann institutionalisiert. Das war ja dann relativ klar. Und für viele Einrichtungen der sozialen Arbeit ist es keine Option, sondern es ist gesetzt, dass Supervision gemacht wird. Wie könnte das für die Pflege ähnlich gelingen? Müsste es irgendwo aufgeschrieben werden? Wo gehört es, also wo könnte man ansetzen?
Also rein sollte es tatsächlich in die Qualitätsanforderungen der einzelnen Einrichtungen, dass sie sagen, also Supervision ist Teil unserer Organisationsentwicklung. Es wäre schön, wenn es im Gesetz wäre. Ich finde es relevant auch für Bildungskurricula, dass dort Supervision erlebt wird, erfahren wird. Also ich glaube, was ich gut fände, wäre auch im Verlauf der Arbeit immer wieder Supervisionsgruppen angeboten würden, um etwas, was man akut erlebt hat, vielleicht auch angebunden an Ausbildungsanbieter, Weiterbildungsanbieter, die sagen, wir haben hier eine Pflegeberaterausbildung. Zu den Pflegeberaterausbildungen kann ich vielleicht gleich was sagen, Beraterinnenausbildung. Wir bieten aber auch an, ihr seid bei uns ausgebildet worden, ihr habt Supervision erfahren, ihr könnt hier aber auch immer wieder Supervisionsangebote nutzen. Wenn ihr in eurer Praxis nicht das Angebot habt, also wenn es nicht sowieso in einer Einrichtung implementiert ist, dann gehört es aber zur Professionsentwicklung und auch zur Pflegeberatungsentwicklung, dass man nach einer Weiterbildung eben auch sagen kann, und hier will ich das, was ich hier gelernt habe, eben auch supervisorisch reflektieren können, um meine Fälle und meine Familien besser zu verstehen. Und Interventionen vielleicht nochmal zu reflektieren, ob sie gelungen sind oder nicht gelungen sind.
Entwicklung, also gab es da schon früher auch Ansätze?
Also es gab so kleine Modellprojekte, zwar schon in den 50er, 60ern, aber eigentlich ist das die Bewegung der Professionalisierung, der Akademisierung der Pflegeberufe und damit eben auch eine andere Möglichkeit der Reflexion. Ist eigentlich viel später, hat die erst eingesetzt. Und da sind auch erst ab den 2000ern gab es auch eigene Ansätze der Pflegeberufe, was Beratung in der Pflege eigentlich ist und wie das in der Praxis umgesetzt wird. Und die ist dann jeweils auch begleitet worden von Supervision und auch Menschen, die in die Supervision hineingegangen sind, die sich damit beschäftigt haben. Also von daher glaube ich, dass diese historische, die Rekonstruktion der, was hat die Pflege eigentlich für eine Rolle in der Gesellschaft und wie ist sie als Berufsgruppe damit rumgegangen ist, die Professionalisierung und die Akademisierung hat eigentlich stärker dahin geführt, dass man überlegt hat, was, welche Institution kann eigentlich als Reflexion eingeführt werden, auch in die Ausbildung.
Ach, interessant, spannend.
Das erinnert mich ein bisschen an manchen Stellen an die Entwicklung von der Implementierung von Reflexion und Beratung in der Ausbildung von Lehrpersonen. Ne? Es gab ist ja dann irgendwann diese Reflexionsnorm, so sagt Helsper jetzt ganz aktuell, irgendwie, ja, er hat sich entwickelt und da gab es ja auch zuerst Forschung. Also es gab eben zuerst Erkenntnisse aus der Forschung, die dann ja langfristig dazu geführt haben, dass es 2004 einen Kultusministerkonferenzbeschluss gab, der gesagt hat, das muss in die Ausbildung von Lehrpersonen eingeschrieben werden. Das muss mit rein. Also die müssen reflektieren. Ne? Die müssen ihre Person, ihre Rolle, das, was sie da tun, müssen sie reflektieren. Und dazu muss es eben in jedem Land irgendetwas geben, was sie dazu anbieten innerhalb dieser Ausbildung. Und da musste ich gerade so ein bisschen dran denken. Und ich habe mich gefragt, wenn man so weit zurückgeht und wenn man sagt, okay, da gibt es vielleicht Parallelen, fehlt es dann an Forschung? Gibt es etwas Vergleichbares in der Pflege, was ebenso gehört wird? Und gibt es eine ähnliche mächtige Vereinigung, die sowas entscheiden könnte, wie eben so eine Kultusministerkonferenz?
Ja, also es hat in den Forschung hat begonnen tatsächlich, wir haben über Pflegebedürftigkeit gesprochen und Pflegeversicherung und die Forschung zur Beratung in der Pflege hat auch damit begonnen, also mit Einsatz, mit Verabschiedung der Pflegeversicherung, weil wenn man jemanden einer Berufsgruppe einen Auftrag gibt und man sich eben auch rechtfertigen muss für die Leistung, die, also man gibt den Auftrag, dass Pflege beraten soll, man muss eine gewisse Qualität nachweisen, dass die Leistungen auch berechtigt sind, dann muss man eben auch Forschung dazu anbieten. Also man muss das evaluieren und man muss es irgendwie beforschen. Muss ich nochmal zurück an das Anfangsgespräch. Es ist so, es steckt so viel darin, also auch die vielen Hilfemotive, die vielen Settings, in denen Pflege berät, müssen erstmal für sich verstanden werden. Also befinde ich mich in einer Verbraucherberatung, in der Zentrale der Verbraucherberatung habe ich einen anderen Auftrag in der Beratung, auch ein anderes, beantworte andere Hilfemotive, als ich zum Beispiel, wenn ich als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes, die vielleicht auch Kooperationen mit anderen Reha-Unternehmen habe, eine bestimmte Familie zu Hilfsmitteln berate. Also das sind alles Dinge, die für die Supervision übrigens auch relevant sind, weil man muss sie selber erstmal verstehen, auseinandersortieren und sagen, welches Hilfemotiv ist denn jetzt zum Beispiel das, das ich beantworte oder beantworten sollte, auf das ich Antwort geben kann oder vielleicht andere Expertinnen auch dazu brauche. Und ich meine eben, dass in dieses ganze Portfolio der Beratungsforschung, das war ja deine, der Zugang, den du jetzt gerade nochmal aufmachen wolltest, wenn man in die Beratungsforschung guckt, dann wäre eben der sozialpädagogischen Beratungsforschung, also dass man sagt, welche Anteile sind denn in der Pflegeberatung pädagogische Anteile und wie kann ich die besser verstehen und vielleicht auch mit Bezugswissenschaften besser bestücken, um sie in der Bildung auch weiter anbieten zu können? Also, dass sie ihren Platz in der Bildung bekommen. Wie verstehe ich Geschlecht? Ja? Wie verstehe ich, was hat das für eine Bedeutung? Das werdet ihr in der, wenn ihr über Pflegeberatung in eurem Umfeld immer wieder sprecht, dann werdet ihr auf ein Phänomen auf jeden Fall treffen. Gerade was die älteren Generationen antrifft, auf einmal die Frage im Raum steht, wer sorgt für die Eltern? Das ist mit einer größeren Wahrscheinlichkeit und einer größeren Selbstverständlichkeit die Frauen sind.
Ja,
Die
absolut. Anne-Christine Kunzmann hat es ja auch schon fundiert, ne, mit ihrer Dissertation damals. Also das ist eben tatsächlich so. Aber mir ist tatsächlich nochmal wichtig, gibt es, also wenn man jetzt so also ein bisschen strategisch denken würde, ne, wie kriegt man denn die Supervision installiert ins Handlungsfeld, sodass Menschen davon profitieren? Geht es über die Schiene der Pädagogik, pädagogischen Beratung, Legitimierung und Professionalisierung von Bildung im Feld und so weiter? Und dann wäre meine Frage, gibt es etwas Vergleichbares in der Pflege, wie es zum Beispiel für Schule die Kultusministerkonferenz ist, die so viel Macht haben, dass so etwas entschieden werden kann.
Also wir haben in Nordrhein-Westfalen jetzt, also das sind zwei Fragen, ne? Und ich fange jetzt mit der letzten an. Also was, wir haben natürlich Bildung, also wir haben auch, wir orientieren uns in der Bildung natürlich auch an Kultusministerkonferenzen, auch was die Pflegelehrendenbildung angeht. Da hat Beratung auch seinen Ort und muss aber auch dementsprechend beantwortet werden aus der Pflegebildungspraxis. Wir haben für die berufliche Pflege in Nordrhein-Westfalen jetzt zum Beispiel eine Kammer. Und die Kammer, wenn sie denn, also in Nordrhein-Westfalen gibt es sie, in Rheinland-Pfalz gibt es sie auch. Die Kammer ist dann auch zuständig für die Weiterbildungskonzepte für die unterschiedlichen, also meinetwegen für die onkologische Weiterbildung, für die Intensivweiterbildung. Sie ist jetzt nicht mehr etwas, was dem Krankenhausverband untergeordnet ist und häufig eben auch von Medizinern als was brauchen wir für die Praxis gestaltet werden, sondern die Kammer selber hat zu entscheiden, wie sieht denn eine Weiterbildung aus, dass sie unsere Profession schützt und entwickeln kann. Und das ist auf jeden Fall ein Ort, an dem in der Weiterbildung auch Supervision besser präsentiert werden kann in den unterschiedlichen Ausbildungen. Man muss vielleicht die Pflegelehrendenbildung stärker als Lehrerbildung verstehen. Das, glaube ich, ist auch nicht überall klar. Die Pflegelehrendenbildung, die ist die Pflegepädagogik. Bildung, die passiert an Fachhochschulen und wenig an Universitäten, würde ich mir auch eine stärkere Angleichung wünschen.
Also mir kam gerade der Gedanke im Kopf, also wenn wir jetzt dabei sind zu gucken, wie kommt Supervision mehr rein. Ich hatte immer noch den Gedanken, was hält sie eigentlich draußen? Und wir kennen ja alle auch die Forschung und Berichte zu Gewalt in der Pflege. Das würde ja auch bedeuten, also ich hole mir jemand Drittes mit in meine Organisation und in den Bereich, die auch daran beteiligt sein können, bestimmte Sachen auszudecken. Ja, das kennen wir ja auch aus der Schule, aus der Polizei und aus der sozialen Arbeit. Kann das auch was damit zu tun haben, dass man da so ein Closed Shop bleiben möchte?
Ja, ich bin ja immer noch überzeugt davon, wenn man Supervision nicht kennenlernt, wünscht man sich auch nicht so sehr herbei. Deswegen bin ich stark bei der Ausbildung und bei den Formaten gerade geblieben. Ich kenne das schon auf den Stationen, dass selbst in den Psychiatrien, in denen es die Regel ist, dass es angeboten werden kann, wenn man Stationen, die wenig Erfahrung mit Supervision haben oder sogar schlechte Erfahrungen mit Supervision haben, die sagen, oh nee, das brauchen wir nicht, das ist eigentlich Zeitverschwendung. Wir haben so viel zu tun. Oder es ist, ja, na gut, Supervisionsrunden sind manchmal eben auch, wenn dort nicht wirklich reflektiert wird, sind sie ja manchmal auch Zeitverschwendung, oder? Also.
Ja, sehe ich auch
Ja,
so.
absolut.
Und deswegen habe ich gerade, als du das gesagt hast, ja, es muss in die Hochschulen, sehe ich auch so, aber nicht einfach so, also nicht reingeschwemmt, sondern das müsste eigentlich, und da bin ich bei dir, bei den Punkten, die du vorher gemacht hast, klar sein, worum geht es hier? Also welche Handlungsfelder sind es denn, in denen die sind? Das muss also klar sein. Und da frage ich mich schon, also nach Feldkompetenz, müssen das Menschen sein, die auch schon anschlussfähig sind ans Handlungsfeld?
Bist du jetzt bei, also was müssen Supervidierende für Kompetenzen haben oder die Pflegeberatung, die Supervidierenden?
Sowohl als auch. Also es muss erstmal klar, so das nochmal vielleicht verdeutlichen, es muss erstmal klar sein, was tun die denn in Pflegeberatung? Und dann könnte man überlegen, also was für ein Supervisionskonzept bräuchte es und welche Kompetenzen oder Fähigkeiten brauchen dann Supervidierende, um
Ja.
das beraten zu können. So rum.
Verstehe.
Ja.
Ich möchte gerne nochmal, ich möchte mein Beispiel nochmal erweitern. Vielleicht ist das dann anschlussfähig, gut oder schlecht. Mir fiel nämlich ein, es gab eine Supervision zu dieser Familie irgendwann, eine Bedarfssupervision. Und die Supervision, dort saßen alle sozusagen, die mit diesem Jungen und dieser Frau gearbeitet haben. Das waren ich, das war derjenige, der den Fall abgeben wollte, für den ich dann da rein sollte. Und ein Heilerziehungspfleger, der das schon ganz lange gemacht hat. Und diese Fallbesprechung kreiste darum, dass diese Frau viel redet und offensichtlich viel Begleitung braucht. Und auch der Heilerziehungspfleger sagte, er kann sich schwer abgrenzen. Er ist auch viel in der Küche, hört sich viel an, will aber lieber viel mehr mit dem Jungen machen. Und die Supervision war dann so aufgebaut, das war kurz und knapp, ne, 1,5 Stunden, auch nur diese eine. Und es wurde dann gesagt, ja, die Mutter scheint ja ein ganzes Päckchen zu haben. Schauen wir mal, wie wir es lösen können. Und sie malte dann diesen Teufelskreis von Schulz von Thun auf. Kennt ihr, glaube ich, ne? Interpretiert Watzlawick, ne? Auf Mutter möchte erzählen, Heilerziehungspfleger hört zu, bla bla bla, und dann bildet sich dieser Kreislauf. Und Lösung war, Heilerziehungspfleger soll sich ein bisschen mehr abgrenzen. Also ich habe damals schon nicht verstanden, was das sein soll, abgrenzen, so, und war mir ziemlich sicher, so wie ich ihn kennengelernt habe, der kriegt viel hin, aber einfach so abgrenzen kriegt der nicht hin. Und dann war das beendet, das Ganze. Ich habe damals noch nicht viel von Pflege und Supervision verstanden, dachte mir aber, das kann es jetzt ja nicht gewesen sein.
So Bezugswissenschaften, also es war jetzt gerade Kommunikation, was du aufgerufen hast, ne? Bezugswissenschaften sind immer, also die gestalten sozusagen Themenfelder, die besondere Bedeutung für, weiß ich nicht, irgendein, jetzt in dem Fall eben für die Pflege haben, ne? Das, und die, oder für die Beratung haben. Die Bezugswissenschaften sind bedeutsam und es gibt aber in der Pflege sehr viele Felder. Also es gibt jetzt dieses, der ambulanten Versorgung, also das ambulante Feld. Es gibt das klinische Feld, es gibt das Feld mit Familien und es gibt das Feld mit hochaltrigen Familien oder die späte Familie, die frühe Familie, das gibt es alles. Also ein sehr differenziertes Feld. Und jetzt, wenn du jetzt fragst, was braucht man denn für eine, müssen Supervisoren denn eine Feldexpertise haben, um da begleiten zu können, dann muss ich fragen, welche Expertise fragst du denn jetzt an?
Ja, also so meine ich es gar nicht. Also das ist ja wie in der sozialen Arbeit auch. Die Handlungsfelder sind ja genauso vielfältig, ne? Also so, da gibt es ebenfalls, und ich meine nicht bei Feldkompetenz, dass man, was weiß ich, wie in der sozialen Arbeit schon mal in der Jugendhilfe war oder mit Suchtkranken gearbeitet hat oder so. Diese Form von Feldkompetenz meine ich nicht, sondern dass man Verständnis von Pflege hat. Also dass man erstmal, also dass man überhaupt ein Grundverständnis von Pflege mitbringt. Braucht es so eine Form von Feldkompetenz?
Vielleicht kennt ihr die Situation, wenn ihr in einem Team seid als Supervisorin. Intensivstation wäre also ein Team auf der Intensivstation. Ihr seid als Supervisorin da und dann gibt es, habt ihr vielleicht auch schon erlebt, dass dann in anderen Kontexten, dass dieses Team sagt irgendwie, wir können hier uns Dinge, also Supervision ist uns deswegen wichtig, weil wir hier Dinge erzählen können, die man zu Hause gar nicht erzählen kann. Also wir teilen hier ein Wissen und ein Erleben, dass wenn wir es anderen erzählen, wir es ja erklären müssten, aber wir wollen es ja miteinander teilen und nicht erklären. Wir wollen gar nicht in diese Distanz gehen, sondern wir wollen es erstmal teilen und sozusagen Zeugen des Leides da aufrufen und das miteinander bearbeiten. Und ich glaube, dass das für Pflegesituationen oder für Pflegeteams und oder einzelne oder eben auch Pflegefachleute, die supervisorisches eben Beratungen holen, berufliche Beratung holen, dass häufig ein Wunsch dahinter ist. Ich möchte nicht alles erklären müssen, sondern ich möchte erzählen können. Von daher glaube ich schon. Es ist aber, wenn wir Supervisoren sind ja auch oft sehr feldspezifisch unterwegs. Das heißt also, wenn jemand, der nicht selber eine Pflegeausbildung hat oder Weiterbildung oder sowas, aber sich in diesem eine Affinität vielleicht zum Gesundheitswesen und viel mit Teams zusammengearbeitet hat, der kann das durchaus, die kann das durchaus entwickeln, ein Verständnis für das, was immer wieder erzählt wird, glaube ich schon.
Gibt es eigentlich, Doro, ganz kurz, gibt es eigentlich eine Gruppe innerhalb der DGSV für, also so eine Arbeitsgruppe oder irgendeine Form von Gruppe in den Gremium, was sich also aus dem Feld heraus gebildet hat? Also wenn du sagst, man ist ja dann in seinen Feldern unterwegs, gibt es Menschen, die sich zusammentun, die hauptsächlich oder viel Supervision im Bereich Pflege und Gesundheit machen und die zudem daraus Expertise mitbringen, also die da vielleicht zuerst sozialisiert wurden, die eine Berufsratio mitbringen?
Gibt im DGSV eine Gruppe, die sich im Besonderen um das Gesundheitswesen kümmern, aber ich wüsste nicht, dass sie im Wesentlichen sich mit Pflegeberaterinnen beschäftigen. Und das ist eben, vielleicht ist das nochmal die spezifische Expertise, die man, also eine Pflegeberaterin sind auch in unterschiedlichen Feldern der Pflege unterwegs, aber sie haben auch unterschiedliche Ausbildungen und von daher auch eine unterschiedlich stark ausgeprägte Fähigkeit. Ausgebildete, nicht Fähigkeit, also unterschiedlich ausgebildete Ebene der Reflexion. So. Also wir sind, glaube ich, alle überzeugt davon, dass man Reflexion eben auch bilden kann. Es gibt auch Menschen, die gehen in Beratungssituationen und sind aus ihrem eigenen biografischen Hintergrund gut in der Lage zu verstehen, aber dennoch ist, sind die Ausbildungen, in denen man reflektieren lernt und verschiedene Perspektiven aufnehmen kann und rahmen kann und zur Verfügung stellen kann, andere, das ist abhängig von der Ausbildung. Und das ist bei Pflegeberaterinnen eben der Fall. Also es gibt, das wollte ich eben auch nochmal sagen, die Pflegeberaterinnen sind manchmal einfach, haben die nur eine Zweitagesausbildung, die sie dazu befähigt, eine Pflegeschulung, so heißt es ja, das, was ich Bildungsparagraf nenne, ist manchmal einfach nur eine Zweitagesschulung. Also in der man dann aber die Qualifizierung erhalten hat, dass man solche Angebote machen kann, also solche Bildungsangebote in diesen Familienkontexten, die sehr divers sind, die sehr oft sehr, also ja, sehr dynamisch sind, die oft sehr haltlos sind im Beginn von Pflegebedürftigkeit. Da kommen diese Beraterinnen eben ein. Die kommen in die Supervision mit anderen Fragestellungen, als es zum Beispiel Pflegeberaterinnen tun, die Fallmanagement-Ausbildung haben, die selber schon Supervision erfahren haben und die nutzen das in einer anderen Art und Weise, stellen andere Fragen, haben vielleicht auch andere Aufträge. Ja.
Das hat nochmal sehr schön verdeutlicht, wie die PflegeberaterInnen in die Supervision kommen. Was ich noch nicht verstanden habe, ist, wie kommt die Supervision in die Pflegeberatung?
Also wie kommt die Supervision denn in
Also,
die
das ist keine
Supervision der
praktische
sozialen
Frage, wie
Arbeit?
es jetzt gerade ist, sondern es ist eine strategische Frage im Grunde. Es ist eine Struktur- und strategische Frage. Wie kriegt man das langfristig hin? Und da haben wir eben schon gesagt oder überlegt, ne, an die Hochschulen müsste man ran. Also, wie kriegt man es im Feld etabliert, ist ja meine Frage.
Als wir in dem Modellprojekt, das ja auch ein Forschungsprojekt war, in Bielefeld gearbeitet haben, haben wir, um das vielleicht kurz zu erklären, das war ein Modellprojekt, das den Übergang, die Familien, pflegende Familien im Übergang vom Krankenhaus in die familiale Versorgung begleitet haben mit Beratung und Bildungsangeboten. Also wir haben sozusagen Mitarbeiterin, Pflegeberaterin, Pflegetrainerin haben wir sie genannt, gebildet, ausgebildet, diese Situation begleiten zu können. Also Familien an die Hand zu nehmen im Übergang von der Klinik in die Häuslichkeit und oder in die Versorgung in der Familie. Und das waren alles Pflegefachleute oder wenn sie älter waren, Krankenschwestern, die dann die Möglichkeit hatten, in unseren Weiterbildungen eben auch ihre Fälle vorzustellen. Was haben wir denn erlebt im Übergang vom Krankenhaus nach Hause? Und das in sogenannten Entwicklungsgruppen, das heißt, also sie sind aus verschiedenen Krankenhäusern zusammengekommen und haben ihre Erlebnisse erzählt und haben sie dann immer in Verbindung gebracht mit dem, was wir eben an Bildung mit dem Wissen der sozialen Arbeit oder auch sozialtheoretische Modelle haben das damit in Verbindung gebracht. Das war jetzt nicht unbedingt immer Supervision, das hatte aber manchmal so die Elemente von Supervision oder nahm die Gestalt an von Supervision, je nachdem, wer vielleicht auch diese Gruppen begleitet hat. Jetzt gibt es dieses Modellprojekt nicht mehr, sondern es ist Programm geworden. Also diese Funktion Pflegetrainerinnen gibt es durchaus weiter in den Krankenhäusern, die begleiten im Übergang. Und die Pflegetrainerinnen, die damals die Weiterbildung gemacht haben, die treffen sich weiter in ihren, ja, jetzt heißen sie nicht mehr Entwicklungsgruppen, aber in diesen Gruppen und stellen sich Fälle vor und die holen sich manchmal Supervision. Weil sie sagen, diese Reflexionsform gibt es bei uns sonst nicht. Also ich glaube, dass die meine lange Rede bedeutet. Ich glaube, dass man muss die Erfahrung machen können und die Erfolge, also das Produktive daran erkennen können. Also es ist eine Form von Professionalisierung, die da passiert in einer Funktion im Gesundheitswesen, die über diese Reflexion der eigenen Tätigkeit passiert.
Ja, dann bleiben wir auf der individuellen Ebene. Was ich anfrage, ist die kollektive Ebene. Also wie kommt es ins Kollektiv? Wie kriegen wir es sozusagen strategisch eher so angebunden, dass mehr Menschen diese individuelle Erfahrung machen können. Weil es ist jetzt, wie du schön beschrieben hast, ja im Projekt familiale Pflege gut gelungen, aber eben weil es ein Projekt war und weil es darin angelegt war. Und das gibt es ja jetzt nicht mehr. Wie, also so ähnlich wie Ausbildungssupervision an den Hochschulen für soziale Arbeit ja irgendwie in irgendeiner Art in den meisten, aber nicht in allen angeboten wird, da müsste man auch nochmal drüber sprechen. Kann man das anders handhaben oder kriegt man das strategisch besser gelöst? Ne? An wen müsste man daher herantreten. Aber das frage ich mich eben für die Pflege auch. Also es scheint ja wirklich so zu sein, dass es daran liegt, dass Einzelne den Bedarf für sich sehen oder einen Gewinn davon haben oder irgendwie da schon mal mit in Berührung gekommen sind. Also das ist sehr zufällig.
Ja, oder dass Institutionen sehen, es entwickelt sich hier etwas deutlich besser, wenn wir diese Reflexionsform beibehalten, also wenn diese Entwicklungsgruppen beibehalten. Ja, wir hatten ja eben schon gesagt, also die Pflegekammer als, ja, als Kammer einer Berufsgruppe, die Weiterbildung organisiert, die müsste das in diese Weiterbildungsordnung mit hineinschreiben, vielleicht in die Berufsordnung sogar mit reinschreiben, das wäre natürlich schön. Die Ausbildung derjenigen, die ausbilden, also die Pflegepädagoginnen, die brauchen mehr Expertise dazu und
Wenn wir über Formalisierung sprechen, muss es ja über die Ministerien gehen, über das Gesundheitsministerium, oder? Und es muss Geld, müssen Gelder bereitgestellt werden. Das wäre
ja,
die oberste formale Struktur. Sonst
ja.
bleibt es ja auf der
Diese
individuellen
Empfehlung, genau,
Ebene.
also diese Empfehlung gibt es durchaus. Wenn man diese Berichte sieht zur Qualität der Pflegeberatung im Rahmen der 37 der sozialen Pflegeversicherung, Paragraph, also diese Qualitätsbesuche, die werden evaluiert und da gibt es immer auch mit die Empfehlung, dass die Pflegeberaterin Supervision in Anspruch nimmt. Diese Empfehlung ist durchaus ausgesprochen. So. In diesen Evaluationsberichten und in den Berichten zur Entwicklung der Pflegeversicherung sicherlich auch. Aber ob Geld, wer soll das Geld
Ja, das ist es gerade. Da müsste dann ja auch, also das ist ja passiert, wenn ich das nochmal vergleichen darf mit der LehrerInnenbildung. Da ist ja nun mal diese Qualitätsoffensive LehrerInnenbildung, ne, hat ja dazu geführt, dass unglaublich viele Gelder freigesetzt wurden. Also gerade für diesen ersten Ausbildungsabschnitt, der ja an Universitäten stattfindet. Und das wäre ja dann hier vergleichbar. Also man müsste das dann anbinden an Curricula, man müsste es anbinden an Forschungsinstitute und so weiter. Das weiß ich nicht, ob das gelingt, zumal die Pflege jetzt ganz andere Themen auch hat, die viel vordergründiger wichtig sind, also Fachkräftemangel, ne, dass wir eine alternde Gesellschaft haben. Also wir haben ja ganz andere Lücken, mit der die Pflege sich jetzt gerade auch beschäftigt. Und zugleich finde ich, sollte man das aber auch nicht zum Anlass nehmen, zu sagen, ja, dann sprechen wir nicht mehr über Qualität, ne? Und ich finde, Supervision ist hier schon so eine Möglichkeit, auch die Qualität der Pflege zu erhöhen. Und wenn man doch über Pflege spricht oder sprechen muss, dann bitte auch in einer Art und Weise, finde ich, die zukunftsweisend ist. Und da sehe ich schon eine Notwendigkeit, auch gerade nach dem, was du erzählt hast, dass es hier diesen Reflexionsraum gibt für die Menschen, die mit Menschen arbeiten. Also, dass das notwendig ist. Und deswegen frage ich so gezielt danach, also was müsste man jetzt machen oder was könnte man machen, wo könnte man ansetzen? Und im Vergleich zur Lehrerbildung, da hast du schon recht, da gibt es natürlich Unterschiede, da gibt es auch eine andere gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung für das, was da getan wird, eine andere Bedeutung, die dem vielleicht gegeben wird, eine andere Sichtbarkeit. Ne? Jede Person ist mal in der Schule gewesen, ja. Also nicht jede Person hat Berührungspunkte zur Pflege. Alleine da fängt es ja schon an. Und trotzdem würde ich sagen, könnte man eben überlegen, wie kriegt man es noch besser platziert und was bräuchte es dazu? Und da frage ich immer nach den mächtigsten Akteuren. Jetzt sagst du die Pflegekammer, das finde ich einen total wichtigen Hinweis. Henning sagt, es gibt ja auch sowas wie Gremien, die sozusagen bundesweit auch über Curricula sich austauschen, ne, und da Entscheidungen treffen. Ne, es gibt eine Berufsordnung. Ja, ich finde das erstmal wichtig. Und dann die nächste Frage, die ich eben hatte, war, braucht es noch mehr, um das zu argumentieren, um es zu legitimieren, um das zu begründen, also dass die Notwendigkeit besteht? Und was kann da Forschung tun? Also kann Forschung das liefern?
Ah ja, also eine relativ junge Dissertation von Axel Doll in Köln, der zur Beratung in onkologischen Setting berichtet, aber ich glaube nicht über Supervision, da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher, aber diese Pflegeberatungssituationen werden dort gut vorgestellt und eben das sehr spezifische Feld des Abschieds in der Onkologie. Für die Pflegelehrendenbildung hat Frau Dahmann-Fink ein interessantes Curriculum vorgeschlagen. Allerdings beginnt das auch mit Kommunikation oder beschäftigt sich im Wesentlichen mit Kommunikation. Oder sie sagt, dass in der Pflegeausbildung das, was in der Grundausbildung, in der dreijährigen Ausbildung für Pflegende, in der beruflichen Ausbildung für Pflegende, da muss man eigentlich dabei bleiben, dass das Niveau Kommunikation auf einem niedrigen Beratungsniveau, also geht man in die Pflegepraxis, weil die Pflegebildung, die berufliche Pflegebildung, zwar viele Situationen anbietet, die kompliziert sind, die beraten werden sollen, aber das komplexere Beraten, das sagt sie auch, müssten eigentlich weitergebildete Pflegefachkräfte machen. Aber da würde ich mal sagen, ist die Angebotslandschaft auch noch nicht so breit. Oder die Stellen, die man bekommen kann, wenn man eine Beratungsweiterbildung durchgeführt hat, spezifisch im Feld der Beratung. Und das ist auch, das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, dass dieses sich Weiterbilden in diesem besonderen Feld der Beratung in der Pflege bedeutet häufig, und das kennen wir aus anderen Berufen auch, raus aus der Praxis, rein in Settings, in denen Beratung zwar gut ausgebildet durchgeführt wird, aber eben so ein Stück weit der laufenden Praxis entzogen wird, weil die Stellen nicht da sind. Vielleicht wäre das eine Forderung, die man deutlicher formulieren müsste. Eine
Kannst du das nochmal sagen, Doro? Also du meinst, dass sozusagen damit genug Expertise auch direkt bei der Klientenarbeit bleibt und nicht.
Genau, im Praxisfeld. Wir wissen ja aus der Pflegepraxis, dann gibt es, vielleicht kann man das sehr schlicht jetzt nochmal organisiert sagen, dass wie wird Beratung eigentlich verstanden in der Praxis? Und dann könnte man sagen, die erste Ebene ist eigentlich die des im Miteinander interagieren in der Pflege, kommen Themen auf, die vielleicht etwas komplizierter sind und die werden dann manchmal beraten, eben aus dem Privat-Persönlichen, so wie man Nachbarn und Freunde berät. Ich habe folgende Erfahrung gemacht, probieren Sie doch mal dies oder das aus. Dafür braucht man, da reicht dann die eigene Erfahrung aus der Biografie und das Wissen aus der Ausbildung. Aber wir würden es jetzt noch nicht wirklich Beratung nennen, aber im Kontext des alltäglichen Berufsgesprächs würde man sagen, ich habe die beraten. Ja? Also das ist aber ein niedriges Niveau, ohne extra noch eine Weiterbildung zur Beratung zu haben. Und dann gibt es eben nochmal spezifischere Settings, in denen man dann sagt, man hat eine Ausbildung für, weiß ich, Wundberatung oder für Diabetesberatung oder für, also dass man eine Fachberatung zu einem spezifischen Thema hat, in dem man sich nochmal Expertise zum eigentlichen Beruf und der Berufserfahrung erworben hat. Da gibt es dann auch nochmal Möglichkeiten zu lernen, wie berate ich eigentlich in dieser Expertise. Ja, das ist dann auch eine Weiterbildung. Und danach, darüber, also auf einer anderen Ebene, würde man sagen, in Krisen, also über Pflegebedürftigkeit, um Settings, komplexere, kompliziertere Settings zu begleiten und aufzubauen, da braucht man dann schon eigentlich eine Weiterbildung. Ja, das würde man dann sagen, das ist eigentlich das, was wir unter Beraterinnen in unserem Sinne vielleicht verstehen, wo dann häufig auch weiß ich, systemische Beratungen aufgerufen werden oder sozialpädagogische Beratungsweiterbildung, Gestalt oder sowas eben auch dazugelernt wird. Aber diese, wenn man sich diese Expertise eben zusätzlich erworben hat, dann hat man meistens keine Stellen mehr in der Praxis. Dann geht man eben schon aus der Pflegepraxis raus. Ein Unterschied macht aktuell die Entwicklung. Vielleicht ist das jetzt was Ermutigendes. Von den Advanced Nurses, also die im Koalitionsvertrag ist ja auch verabschiedet, dass diese neuen Pflegerollen, die eben ein akademisches Profil haben und in bestimmten Feldern, spezifischen Feldern vertieft auch den eigenen Beruf nochmal entwickeln, also Advanced Practice Nurses oder zum Beispiel auch diese Community Health Nurses, die durch ihre Pflegeexpertise einen Platz in der Praxis haben und die sollten tatsächlich spezifische Beratungsexpertise erworben werden in ihren Weiterbildungen. Das ist mit enthalten. Also die Community Health Nurses. Da würde ich jetzt sagen, da sind Stellen, da kann man diese Beratungsweiterbildung, die man an anderen Stellen auch braucht, aber da würde man sie dann eben auch in dieses Rollenprofil mit reinschreiben.
Das heißt, du würdest Stellen fordern für in Beratung professionalisierte Pflegefachkräfte. Das so.
Die dann aber auch in der Praxis
Praxis.
abrufbar sind und da sind. Also das, ja.
Doro, jetzt haben wir schon eine sehr lange Zeit gesprochen. Und ich würde gerne so ein bisschen zum Ende kommen, möchte dir aber noch Gelegenheit geben, einmal zu sagen, was ist noch wichtig, was hattest du noch nicht platzieren können bisher? Was würdest du gerne noch platzieren?
Ich habe mich im Laufe des Gesprächs gefragt, ob das, was ich dachte, nämlich so ein bisschen die Perspektive stärker einzulenken, wie geht es eigentlich den Pflegeberaterinnen in den Familien und den Settings? Das habe ich gedacht, warum ist das eigentlich so passiert, dass ich das nicht stärker eingeblendet habe, weil mir das nicht so wichtig ist? Das ist so ein Gedanke. Würde das aber jetzt anknüpfen an deine Frage, brauchen wir mehr Forschung? Und ich glaube, das ist der Bereich, der interessant wäre zu beforschen und auch in den Diskurs, in den akademischen Diskurs, aber vielleicht auch in öffentlichen Diskurs zu bringen. Was passiert eigentlich in den Beratungsprozessen? Das zu beforschen, zu systematisieren und vorzustellen. Nicht nur, weil es wichtig ist, weil es auch so interessant ist und weil ich die Erfahrung gemacht habe, in Familien, wenn man sie berät und auch auf längere Prozesse einlässt, beim Beraten, dass diese Erkenntnis, ach, ich bin in meiner ganzen Besonderheit gar nicht alleine. Das ist schon etwas, was Optionen eröffnet, das Leben und das Miteinander anders zu gestalten. Also von daher glaube ich, dass Forschung reinzugehen in die Prozesse, nicht nur in Modelle, sondern eben auch in Prozesse hineinzugehen, Interviews zu führen, Beobachtungen zu machen und auch Supervisionsprozesse mit Pflegeberatern oder mit Pflegenden zu beforschen. Also Supervisionsforschung an den Fällen entlang, das fände ich, glaube ich, sehr interessant und auch wichtig.
Fände ich auch total spannend. Und ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass du das Gefühl hast, du hast die Position der Pflegeberaterin oder wie es denen geht, nicht so platzieren können. Ich habe da am meisten Bilder zu entwickelt in meinem Kopf, während du erzählt hast. Also da war ich am meisten anschlussfähig. Deswegen ja auch dann weitere Fragen. Also was macht man jetzt, damit man für die Supervision installiert im Feld? Also weil ich da ziemlich schnell, ja, aber vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich da ziemlich schnell ein Gefühl irgendwie dazu hatte.
Ah, und das war schön, dass du das sagst. Dann ist ich da was angekommen.
Also bei mir ist was angekommen, ich weiß natürlich nicht, und dann tut es mir leid, wenn ich da jetzt das unterbrochen habe, sodass die Zuhörenden das nicht in derselben Art und Weise entwickeln konnten, dass du das gerne noch ein bisschen mehr ausgeführt hättest. Aber so könnte man ja auch sagen, liest man sich einfach da eine Dissertation durch. Da würde ich auch nochmal sagen, wie die heißt. Die heißt Beratung bei Pflegebedürftigkeit, Perspektiven für die klinische Sozialarbeit und Pflegeberatung im gesellschaftlichen Modernisierungsprozess. Und da hast du sehr viele der Fälle, die du eben ja auch schon so ein bisschen angeteasert hast, hast du da ausführlich dargestellt, auch interpretiert. Und auf jeden Fall, gerade dieser empirische Teil ist sehr, sehr lesenswert, aber der andere natürlich auch, weil das genau das, was du jetzt hier erzählt hast, ja auch berührt, ne? Also wo gibt es denn Berührungspunkte zur sozialen Arbeit? Wie ist es dazu gekommen? Also diese historischen Aspekte, das ist ja auch immer sehr, sehr spannend.
Eine Frage habe ich doch noch, die ich die ganze Zeit den Henning fragen wollte und das irgendwie habe ich vergessen zu stellen, nämlich wie erklärst du dir das so? Du hast die Geschichte mit der Begegnung mit der Frau erzählt und die ist viel später erst eingefallen, dass es eine Supervision dazu gab, oder?
Ja, ja.
Warum ist das dir so spät erst aufgefallen, wenn wir jetzt die ganze Zeit davon sprechen, wie wichtig Supervision ist?
Warum mir das jetzt so spät wieder eingefallen ist?
Ja,
Oder?
also dir ist ja eher die Szene eingefallen mit, ich war so hilflos und im Verlauf hast du dann gesagt, ach.
Das kam, die Supervision wurde eingerichtet, sehr spät erst, da war ich schon ein halbes Jahr da und auch nicht auf meinen Bitten, sondern der Heilerziehungspfleger hatte um eine Supervision gebeten. Und ich habe kurz eine Mail bekommen von der Bereichsleitung, glaube ich. Wir haben zu dem und dem Fall eine Bedarfssupervision eingerichtet. Wer teilnehmen möchte, bitte freitags dorthin. So. Ich weiß nicht, warum es mir so spät eingefallen ist. Vielleicht, weil ich sie als überhaupt nicht ergiebig empfunden habe. Also ich habe die, also das war sozusagen für mich, war es interessant, bei einer Supervision dabei zu sein, weil es das erste Mal war, dass ich bei einer Supervision dabei war als Student der sozialen Arbeit. Aber für den Fall selbst und was dort passiert ist, habe ich dort nichts für mich mit rausnehmen können. Und all das, was du vorher sozusagen zu dem Fall gesagt hast, ja, also was man dort alles verstehen kann, das hat mir dort alles gefehlt. Würde
Siehst
ich
du, deswegen finde
im
ich, also
Nachhinein
das würde ich
sagen.
jetzt auch nochmal mit rausnehmen, finde ich es doch nochmal wichtig zu gucken, welche Art der Supervision, welche Form der Supervision braucht es denn in so einem Handlungsfeld, ne?
Die
Also,
Supervision war ja individualisiert, ne? Er kann
ja.
sich nicht abgrenzen. So,
Ja,
das war ja
genau.
die Lösung. Es war aber nicht die. Ich würde jetzt ja am Ende sagen, diese Familie, das war in dem Träger eine Art Initiationsritus. Henning, du gehst zu, ich nenne sie jetzt, du gehst zu Bärbel. Wirst schon sehen.
Ja.
Der ältere Herr, der wird loslassen. Die ist hier schon bekannt. Die ruft auch immer an. Ne? Macht den so, ne? Probiert das mal aus. Und da fand ja auch sonst auch keine Begleitung statt. Meine Abgrenzung war dann, ich gebe den Fall ab, ich mache das nicht mehr. Und bin dann, habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin zur Leitung und habe gesagt, ich will den Fall abgeben, ich halte das nicht aus. Und selbst da würde ich ja sagen, als Leitung würde ich ja jetzt als Leitung anspringen und sagen, vielleicht ist dabei jetzt ja was zu lernen. So, ne, aus Sicht des Mitarbeitenden und den weiterbegleiten und so weiter. Die hat auch sofort gesagt, nee, okay. Möchtest du denn noch in Vertretung da bleiben? Nee, okay. Und dann kam die nächste Person. So, also das Ganze, was es auch mit dem Träger, der Struktur von Einarbeitung, mit dem Umgang mit schwierigen Fällen zu tun hatte, war ja überhaupt nicht Teil der Fallreflexion. Wenngleich die Kommunikation ein wichtiges Bezugsfeld ist, ja, aber das war nicht das Hauptaugenmerk, ja. Dass ich mich mehr abgrenzen muss, das war mir auch vorher irgendwie klar. Bloß wie und warum und so, das hätte schon reflektiert werden müssen.
Deswegen ist es dir gar nicht so als Supervision
Ja.
wirklich auch.
Ja, aber ich bin natürlich bei dir, dass Supervision, dass man es machen muss, um dafür einen, um zu merken, dass was bringen kann. Ne? Ich bin aber auch der Meinung, dass es dann, wenn es noch so gar nicht in dem Feld etabliert ist, erstmal direktiv vorgegeben werden sollte. Wäre jetzt meine Meinung. Ich empfehle dann nochmal den Podcast von Stefan Kühl zum Veränderungsprozessen in Organisationen, dass es erstmal formalisiert werden muss, bevor es Kultur werden kann. Eine der letzten Folgen, ich weiß nicht genau welche, schicke ich den Link noch, Martina, für unsere Shownotes.
Gut, ich würde jetzt trotzdem gerne zum Ende kommen. Ja, wir freuen uns natürlich über Hinweise, auch Beteiligung an der Diskussion über unsere Mailadresse, über Instagram oder LinkedIn. Da war jetzt sehr, sehr viel dabei. Vieles, wo ganz unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Professionen oder aus Lebensbezügen bestimmt auch Anknüpfungspunkte finden und auch noch mal was beitragen können. Für mich sind noch einige Fragen offen. Also auch die der Art von Supervision, die hier wirklich auch hilfreich sein könnte, ne? Also was ich höre, ist, es braucht einen Fallverstehen, aber welche Art, so, ne? Also was muss mitreflektiert werden? Wie müssen Supervisoren ausgebildet sein, um das gut beraten zu können? Also solche Fragen habe ich noch im Kopf, so gehe ich auch raus. Wie geht's euch? Wie geht ihr raus?
Also mein Kopf ist total voll. Ich habe vor allem total viel verstanden, wie komplex die Arbeit in diesem Feld ist. Und ich bin aber nach wie vor auch nochmal mit der Frage beschäftigt, wie es ein Berufsfeld, eine Profession, bei der es so sehr um Beziehungsarbeit geht, es schafft, Supervision nicht zu etablieren. So, und ich hab mich gefragt, bei Schule, Polizei, das hat viel mit Machtstrukturen zu tun und was das mit gesellschaftlichen Machtstrukturen zu tun hat, da muss ich noch ein bisschen länger drüber nachdenken. Da hakel ich noch. Ansonsten vielen Dank, Doro. Ich habe total viel verstanden und nehme total viel mit.
Erstmal habe ich mich gefreut, mit euch zu sprechen und merke, das ist immer so produktiv, mit euch zu sprechen, also so inspirierend. Ich habe jetzt wieder neue Ideen und das ist so das eine Gefühl, das ich habe. Und das andere ist so Dankbarkeit, dass ihr das Thema aufgreift, weil ich glaube, dass es wird viel über Pflegeberatung gesprochen, es wird natürlich auch über Supervision gesprochen und wir wissen, im Gesundheitswesen gibt es viele Supervisoren, die da ihre Felder haben und dennoch ist Supervision kein etabliertes Instrument in den Einrichtungen des Gesundheitswesens, die in Familien arbeiten. Und alles, was, wenn wir es so ins Gedächtnis oder so, ja, auf die Bühne bringen, glaube ich, kann helfen, das weiterzuentwickeln. Also das habe ich auch so, das Gefühl der Dankbarkeit dafür, dass ihr dem einen Platz einräumt.
Das haben wir sehr gerne gemacht, weil wir das sehr wichtig finden. Ich möchte dir auf jeden Fall sehr danken, dass du die Zeit genommen hast und jetzt hier mit uns gesprochen hast. Ich finde es sehr schön, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut, dich zu sehen.
Geht mir genauso. Wir haben ja lange nicht gesprochen, Doro. Ich hatte ganz vergessen, wie gerne ich dir zuhöre.
Jetzt auch herzlichen Dank an alle, die zugehört haben bei dieser langen Folge. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind und sage jetzt Tschüss. Tschüss, Henning. Tschüss, Doro.
Tschüss.
Tschüss.